Irgendwie macht Online-Shopping gar nicht mehr so viel Spaß. Was macht Menschen viel Spaß? Das ist Spielen. Und fürs Spielen gibt es sogenannte Produktfinder. Gamification trifft also E-Commerce und da habe ich ein richtiges Goldstück gefunden aus dem hessischen Raum. Wir unterhalten uns heute mit Philipp Mann. Er hat die Agentur Philipp gegründet und das Produkt Tailorwine entwickelt. Tailorwine ist eine von vielen Möglichkeiten, wie so ein Produktfinder spielerische Elemente aufnehmen kann und wie es den E-Commerce befeuert, ein einzelnes Unternehmen stärken kann. Das habe ich mit ihm besprochen, aber es geht tatsächlich nicht um sein Produkt, um dieses eine Produkt, sondern um die Frage verbessern. Wie lässt sich die User Journey mit spielerischen Elementen besser machen? Sie hören den Handel Digital Podcast und wie jede Woche gibt es bei uns Themen rund um den Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail oder melden Sie sich bei handel.digital. Wir freuen uns und stehen im Austausch mit vielen Händlerinnen und Händlern, denn wir sind zusammen in bester Gesellschaft im Handelsverband Hessen, sprich dem besten Händlernetzwerk Hessens. Genug des Intros, jetzt viel Spaß beim Hören der Episode.
Handel Digital.
Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Philipp Mann. Ich bin ausgebildeter Sommelier, zertifizierter F&B-Manager und Genussexperte und Founder der Firma Tailorwine und der Agentur Philipp. Ich habe mir 2019 zur Aufgabe gemacht, im Weinbereich eigentlich eine Weinschulungslösung zu entwickeln, also dieses extrem komplexe, verstaubte zum Teil auch und komplizierte Thema eben zu vereinfachen für die Mitarbeitenden in der Gastronomie, so wie ich es auch damals war. Und aus dieser Lösung ist im Endeffekt eine Handelslösung plötzlich entstanden aufgrund der Umstände. Und aus dieser Handelslösung ist auch wiederum die Agentur entstanden, die diese immer weiter auch für verschiedene Sparten entwickelt.
Wie heißt die Agentur?
Agentur Philipp.
Agentur Philipp, und du heißt auch Philipp.
Ja, aber ich bin nicht der größte Egoist des Planeten, sondern mein Co-Founder, die Tech-Seite auf unserer ganzen Spielwiese heißt auch Philipp. Und deswegen dachten wir uns, das passt doch ganz gut.
Ja, ihr solltet nur nicht euren Vornamen ändern, weil sonst geht das Konzept nicht mehr auf. Bei uns haben wir eure Lösung schon mal angeguckt. Es ist gut, aber zum Glück können Leute mit euch reden, die nicht Philipp heißen. Ich habe mir das mal angeguckt, was ihr gemacht habt. Man könnte sagen, es ist ein Produktberater, ein digitaler Produktberater. Du hast gesagt, du bist Sommelier, du wolltest dein Wissen da reinbringen und hast daraus ein Produkt entwickelt. Dahinter stehen verschiedene Konzepte. Welche Konzepte stehen denn hinter so einem Produktberater? So etwas wie Gamification, Customer Centricity oder gibt es da noch andere Dinge? Und kannst du das uns ein bisschen erklären?
Gerne. Bei Tailorwine ist es so, wir wollten immer einen spielerischen Ansatz finden in eben, wie ich schon erwähnt, das verstaubte Thema oder teils verstaubte Thema Wein. Bei uns ist es so, dass jeder Kunde, jede Kundin in 60 Sekunden ein kleines Quiz macht und wir analysieren per KI das Geschmacksprofil. Das wäre die Gamification, die spielerische Komponente. Nachdem dieses Geschmacksprofil über KI generiert wurde, geben wir der Person Produktempfehlungen mit. Da kommt dann sozusagen die Produktberatung ins Spiel. Wir sagen dir, was passt eigentlich zu deinem Geschmacksprofil? Welcher Weintyp bist du? Und zusätzlich haben wir ein Wine Language Model entwickelt. Bedeutet, du kannst auch zu diesen Weinen Fragen stellen. Passt der zu Schnitzel? Oder welcher Wein passt für meine tolle Grillparty heute Abend? Oder ich suche für meine Schwiegereltern Wein zum Geburtstag. Und das ist dann auch so eine Art digitale Produktberatung, aber eben auch, ich nenne es jetzt mal Kundenberatung, generell Supportberatung. Auch das können wir mittlerweile über den Chat. Das heißt, es ist so eine, ich nenne es ganz gerne, ganzheitliche Beratung. Bei einem guten Beratungsgespräch für mich persönlich, auch im stationären Handel, wird jetzt nicht nur gefragt, wenn ich frage beispielsweise, ich brauche jetzt diese Schrauben, hier wird mir gezeigt, wo sind die Schrauben, sondern ich werde gefragt, für was brauchst du die denn? Weil oftmals hat man als Kunde ja eine Vorstellung von dem, was man möchte, wie auch bei Wein. Ich weiß zum Beispiel, ich brauche heute Abend einen tollen Rotwein für Spaghetti Bollo. Meine Partnerin hat gekocht, stehe dann aber plötzlich vor der eigentlichen Auswahl des Produktes und dann wird es schon schwierig. Da greifen wir eben ein in diesem Moment, dass wir einfach unterstützen, spielerisch helfen, voll digital und eben auch anhand des persönlichen Geschmacksprofils das Ganze herausfinden.
Ich hätte mir gedacht, dass da auch noch dahinter das Core-Konzept Customer Centricity steht, was ja auch immer wieder gesagt wird, ist eigentlich bei jedem modernen Geschäftsmodell mitzudenken. Und zwar ist man wenn man sich überlegt, was machen wir eigentlich mit so einem Produktberater? Was ist das Ziel davon? Dann ist das, eine Lösung für den Kunden zu finden. Und im Gegensatz zum Suchschlitz, weil das wäre für mich die Konkurrenz, das funktionelle Äquivalent, funktioniert der Produktberater ohne Vorwissen. Man hat vielleicht andere Probleme, dass man halt zum Beispiel die Kategorie als zum Stöbern nicht mehr hat, was ja auch sehr, sehr gut sein kann, wenn man sagt, na, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will, aber ich will echt irgendwas im Bereich Elektronik, und dann fängt man an, da zu suchen und findet einfach was, weil man einen Kaufimpuls schon vorher hat und der ist noch undefiniert. Aber euer Ansatz ist, jemand mit einem Bedürfnis kommt, der aber noch gar nicht weiß, was für ein Produkt er braucht. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass dabei jede Menge sehr, sehr nützliche Daten abfallen. Das heißt, da steht auch das Konzept des datengetriebenen Geschäftsprozesses dahinter. Und man muss viele Daten miteinander verknüpfen. Das heißt, es sind quasi auch wieder Schnittstellen notwendig, damit man quasi diese gewonnenen Daten und die Produktdaten, die man hat, sinnvoll miteinander verknüpfen kann.
Absolut gut zusammengefasst. Also produktunspezifisch, also wissensunspezifisch wollen wir helfen. Du weißt zwar ganz grundsätzlich, du brauchst eine Kategorie, in dem Fall jetzt bleiben wir eben beim Thema Wein, dann kannst du aber auf jede Art und Weise abgeholt werden, ob für den Anlass, für dich selbst, für andere als Geschenk, whatever. Dieses Stöbern findet eben spielerisch statt und extrem kundenzentriert. Also wir wollen gar nicht rangehen und sagen, wir wissen es besser, was jetzt quasi zu etwas passt. Wir wollen nicht den Sommelier-Ansatz per se, das ist das Perfect Match, das musst du zusammen probieren, sondern wir wollen erst herausfinden, wer bist du, was magst du, um anhand deines persönlichen Profils dir Empfehlungen zu geben. Und diese passen sich dann eben auch an. Das heißt, ich nehme mal ein kleines Beispiel. Wenn wir sagen würden, ich brauche zum Schnitzel den passenden Wein, dann würde ich hier ganz tollen Wein mit Säure passen, beispielsweise ein grüner Veltliner aus Österreich zu einem Kalbschnitzel, weil die Säure eben der knusprigen, fettigen Komponente sehr gut gegenübersteht und eine Frische mit reinbringt. Deswegen nimmt man ja beispielsweise auch eine Zitrone zum Schnitzel. Wenn ich jetzt aber eine Person habe, die gar keine Säure ab kann, weil sie vielleicht irgendwie Säure betont, im Magen immer Probleme bekommt oder irgendwie da keinen Bock drauf hat, dann muss ich das ja erstmal wissen. Wenn ich also mit der Keule draufgehe, mit der Wissenskeule und sage, nee, das passt aber perfekt, dann passt das in der Theorie. Aber in der Praxis wollen wir nur das empfehlen, was auch für die Menschen passt, im ersten Schritt, und im zweiten Schritt dann, was zum jeweiligen Anlass oder Use Case eben passt. Was auch total richtig ist, das sind natürlich im Endeffekt die Daten. Das bedeutet, wir lernen auf eine charmante Art und Weise den oder die Person kennen. Im Gegenzug bekommt man eine tolle Empfehlung. Und die Daten helfen im Umkehrschluss aber jedem Händler, jeder Händlerin, die Personen, die einkaufen, besser zu verstehen. Wer ist das? Was ist er? Was mag er? Wo will er hin? Weil das ist eben das Spannende. Wir wollen nicht wissen, wer war schon alles bei uns, sondern wir wollen in diesem Moment mit dabei sein, die Person besser kennenlernen, und das ist in vielfältiger Weise im Handel relevant, ob es irgendwie Sortimentsstraffung ist, neue Produktauswahl im Einkauf, Personalisierung auf Landingpages oder im Marketing. Heutzutage wollen wir ja alle irgendwie persönlich angesprochen werden. Die Algorithmen auf unseren Handys, bei irgendwelchen Social-Media-Plattformen, im Streaming und überall gibt es das ja schon. Und auch im Handel wollen wir ja nicht mehr das angezeigt bekommen, ich zum Beispiel esse kein Fleisch, ich möchte jetzt keine Fleischprodukte angezeigt bekommen, interessiert mich gar nicht. Das heißt, wenn du mich aber gut abholst mit irgendwie einem tollen anderen Offer, bin ich sofort dabei. Und da wollen wir eben eingreifen und helfen, auch den Händlern so ein paar Daten an die Hand zu geben. Das Ganze werfen wir auch aus, stellen die Plattform bereit, auf der man das sehr übersichtlich sehen kann, also Power BI quasi so ein bisschen im Hintergrund, sodass der oder die Person, die der Manager des Ganzen ist, auch feststellt, hey, ich habe hier meine Kunden besser kennengelernt, ich habe besser verstanden, was wollen die eigentlich, und kann einfach das erste Mal agieren. Ich muss nicht reagieren auf äußere Einflüsse, was mir alles passiert und auf mich einprasselt, sondern ich kann mit diesen Daten das erste Mal agieren und in die Zukunft besser planen. Und das ist so auch der Business Case logischerweise dahinter, der das Ganze auch spannend macht für die Größeren.
Ja, sehr spannend für die Category Manager, die natürlich dann gucken, okay, was kann man perspektivisch ins Sortiment aufnehmen? Wenn man dann ja sagt, naja, ich habe so und so viele Kunden, die mögen Säure, ich habe aber nur so und so wenig Produkte, die Säure enthalten oder die Geschmackskomponente sauer enthalten, wie wäre es denn, wenn ich zum Beispiel Gummibärchen ausprobiere und so weiter. Wir werden natürlich später auch noch sehen, dass das Ganze, und das dürfte jetzt schon jedem, der ein bisschen aufgepasst hat, klar sein, nicht nur für Lebensmittel funktioniert, aber es ist halt jetzt in diesem Bereich entwickelt worden. Und daher werden wahrscheinlich auch viele Beispiele aus dem Bereich jetzt Wein kommen oder Geschmack. Aber das funktioniert prinzipiell ja für alles andere.
Korrekt. Das funktioniert auch für alles andere. Ich als Sommelier und als Weinliebhaber finde, das war und ist einer der spannenden Cases. Und den richtig zu schaffen in einer sehr komplexen Materie, auch in Sachen Datenbeschaffung und so, war einfach eine Herausforderung. Und wir haben jetzt festgestellt, an dem Punkt, wo wir es richtig gut hinbekommen haben, tatsächlich, dass es einfach seamless funktioniert, dass alle Kunden sehr, sehr zufrieden sind, dass wir jetzt auch langsam die ersten anderen Lösungen fertig entwickelt haben oder noch entwickeln im Laufe dieses Jahres, die auf andere Warengruppen und Kategorien übergehen, weil man kann sich das ein bisschen vorstellen. Was man sich bei Wein fragt, fragt man sich bei vielleicht anderen Dingen eben auch, ob es Laufschuhe sind, ob es die Wahl des nächsten Hauses ist, des Rasenmähers oder sonst was. Man ist ja nicht überall Experte und auch nicht überall hat man Expertenberatung im E-Commerce gerade. Und im stationären Handel ist auch nicht überall ein Fachmarkt in der Nähe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Trade-off, man bekommt als Kunde einen Produktvorschlag und dagegen liefert man Daten. Also sind deswegen Menschen bereit, Fragebogen auszufüllen? Oder gibt es noch irgendwie ein anderes Geheimnis dahinter? Ich kenne das nämlich aus einem ganz anderen Bereich. Eigentlich bin ich Wissenschaftler. Und es ist immer schwierig, Menschen dazu zu begeistern, überhaupt einen Fragebogen auszufüllen. Taylor Wayne funktioniert da ein bisschen anders. Warum sind die Leute denn bereit, bei euch mitzumachen?
Ich weiß, auf was du anspielst. Der wissenschaftliche Fragebogen, der gut und gerne mal bei Bachelor-Masterarbeiten in den Fußgängerzonen dieser Welt für Umfragen genutzt wird, da ist der Gegenwert, den ich bekomme, meistens also die Incentivierung, die Motivation, das zu machen, gar nicht intrinsisch aus mir raus, sondern kommt eben extrinsisch, weil jemand was von mir möchte quasi. Unser Ansatz ist ja nicht zu sagen, du kriegst hier nicht im Gegenwert oder du machst jetzt hier irgendwas einfach aus Lust, Liebe und Laune, sondern wir fragen ja ganz klar, welcher Weintyp bist du? Findest jetzt heraus. Und da setzt zum einen die Neugierde ein. Menschen sind neugierig und auch auf der anderen Seite wissbegierig im Normalfall, mehr über sich herauszufinden. Wer bin ich eigentlich? Wo bin ich? Will ich eigentlich hin? Das ist jetzt übertrieben zu sagen, die großen Fragen des Lebens, wie gesagt, wer bin ich? Wo will ich hin? In kleiner. Und dieses Weinthema ist eben so, sowohl für Leute, die keine Ahnung haben, ist es interessant, oder die noch keine Expertise haben, ist es interessant, weil sie eben feststellen, ab der ersten Frage, es ist ein Spiel, es ist gamifiziert, es ist nicht einfach nur, ich klicke hier was an, sondern es macht schon auch Lust, es macht Spaß. Und auf der anderen Seite, die Leute, die richtig Plan haben, die fühlen sich gechallenged. Und eine Challenge ist immer so für jeden, der im Normalfall da sieht, 60-Sekunden-Challenge, welcher Weintyp bin ich? Aha, ich weiß ja, welcher Weintyp ich bin. Jetzt mal gucken, ob das Ding das richtig kann oder ob das auch nur Quatsch ist. Und das sind so die beiden Pole, die da mit reinspielen. Für jeden, der etwas noch nicht weiß, ist es oft die Neugierde und im Gegenzug eben eine Produktempfehlung, die spielerisch funktioniert. Und nur da es gamifiziert ist, funktioniert es auch so gut. Der Weg dahin war auch schon relativ langer, zu testen, welche Fragen funktionieren, welche funktionieren nicht. Wie weit dürfen wir überhaupt gehen? Wann sind Menschen nicht mehr bereit, uns Fragen zu beantworten? Nur für alle, die es noch nicht gemacht haben, ein kleiner Kontext. Taylor Wine ist so aufgebaut, dass wir fachunspezifisch fragen. Das heißt, man erwartet ein Weinquiz, man erwartet folgende Fragen. Magst du Rotwein oder Weißwein? Magst du Wein trocken oder süß? Diese Fragen stellen wir nicht. Das wäre eher der wissenschaftliche Teil, wo wieder das Offensichtliche gefragt wird. Und wir machen es eben spielerischer, fachunspezifisch, indem wir Dinge abfragen, die du so nicht erwarten würdest. Und dann ist eben die Neugierde wird getriggert, die ist immer höher bei jeder Frage, weil man unterbewusst denkt, was hat das mit Wein zu tun? Wieso werde ich das jetzt gefragt? Und die nächste Frage, kommt da jetzt eine Weinfrage immer noch nicht? Wieso werde ich das gefragt? Und bis zum Ende bleibt so dieses, wieso werde ich das gefragt? Und sobald man das Ergebnis erhält, denkt man sich, hä, aber das ist ja richtig. Da wir dann auch noch ein gutes Ergebnis liefern können, an dem wir lange gearbeitet haben, damit es so präzise wird, ist es halt dieser Wow-Effekt dann irgendwie, der uns doppelt und dreifach Gott sei Dank recht gibt. Die Leute können im Nachhinein nämlich auch ihre Empfehlung bewerten mit Sternen. Sie können einzelne Produkte bewerten. Gefällt mir nicht. Was gefällt mir daran nicht? Wir lernen direkt daraus und schlagen noch bessere Produkte vor, falls es kein Perfect Match war. Aber im Durchschnitt sind wir bei von 5 Sternen bei 4,62 Sternen aktuell über alle unsere Kunden sehr detailliert ausgewertet. Ich habe mir die Zahl heute Morgen extra nochmal geben lassen. Und das macht uns ehrlicherweise stolz. Und dann geben wir auch der Neugierde im Gegenzug ehrlicherweise einen guten Grund, ein gutes Ergebnis. Und das im Endeffekt Mittel zum Zweckthema ist nun mal das Quiz. Ich möchte etwas, aber der Fragebogen ist Mittel zum Zweck. Wenn aber der Zweck am Ende ist, jemand anderem zu helfen, ist die Motivation vielleicht geringer, als über sich selbst was herauszufinden.
Ja, ich finde auch schön, dass der Fragebogen gar nicht als Fragebogen daherkommt, sondern er wirkt ja ganz interaktiv. Man hat wenige Auswahlmöglichkeiten, es ist sehr leicht verständlich, sind Symbole da, es sind auch quasi Items, du hast es gesagt, die so eine implizite Fragetechnik. Man weiß gar nicht, was das damit zu tun hat, man kann vielleicht noch vage sich vorstellen, okay, was hat das mit dem Wein zu tun, aber am Ende endet ihr sogar nochmal den Fragestil und dann kommt man in so ein Hot-Seat-Verfahren, ja, nein. Und auch diese Challenge, also dass man sagt, okay, mach das in 60 Sekunden. All diese Teile ergeben zusammen in Summe dieses Tool. Und das ist einfach kein rudimentärer Fragebogen, weil es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Jeder kennt ja den klassischen Schuhgrößenberater oder sonst irgendwas. Der macht keinen Spaß, den auszufüllen. Aber er bringt einem als Gegenwert wahrscheinlich die richtige Größe. Bei Tyler Wine ist es was anderes. Man macht ihn sogar aus Spaß. Man könnte ihn sogar sagen, man könnte es anderen schicken und sagen, ah, guck mal, das musst du mal ausprobieren, damit du weißt, was für ein Weintyp du bist. Und selbst wenn man Sommelier ist und selbst wenn man schon Ahnung von Wein hat und wenn man das Produkt jetzt weiterdenkt, zum Beispiel, wenn man Ahnung von Mode hätte oder sonst irgendwas, natürlich will man wissen, ob dieses Tool einen guten Match hat, ob dieses Tool einem vielleicht was anderes sagt. Das ist so ein bisschen, warum auch Leute irgendwie Horoskope lesen, einfach nur zu validieren, ja, hat das jetzt gestimmt oder nicht oder wird das eintreffen oder nicht? Gar nicht, weil sie dran glauben, sondern aus dem einfachen Grund, weil es ein Fun Fact ist. Es macht einfach Spaß, dieses Wissen zu haben. Jetzt gibt es aber Sachen, die sind gar nicht so lustig abzufragen. Es gibt so ein paar No-Gos, wenn man sagt, ja, ich mache selbst einen Fragebogen auf meiner Website, ich taste mich da langsam ran, die du aus der Praxis weißt, die man am besten überhaupt nicht anfassen sollte oder gar nicht fragen sollte. Wo ist die Grenze des Kunden?
Ich glaube, es gibt zwei total wichtige Punkte, die gelten sowohl im beruflichen Kontext als auch beim guten Smalltalk wie auch bei einem Fragebogen. Und zwar Politik und Partnerschaft sind die zwei Ps, die man nicht fragen sollte. Die haben wir auch getestet und haben eben auch das festgestellt, was man wahrscheinlich schon weiß mit gesundem Menschenverstand. Wir wollen kein Wahl-O-Mat sein, deswegen sind Leute bei Politik verunsichert. Obwohl es interessant wäre für uns natürlich, das herauszufinden, machen wir das nicht. Und auch das Thema Partnerschaft und Liebe ist eine Sache, da ist man dann ganz schnell in einer anderen Richtung drin. Und auch das ist kein Use Case für uns. Das heißt, die beiden Ps würde ich jetzt ad hoc nicht empfehlen einzusetzen, Partnerschaft und Politik. Ansonsten haben wir ein sehr gegensätzliches Meinung zu all dem, was da draußen uns immer gesagt wurde. Gott sei Dank gibt uns unser Produkt recht. Und zwar das Preisthema. Die Menschen, die sich mit Produktberatern beschäftigen oder überlegen, ich möchte meine Filter auf der Website haben, was auch immer, im kleinen Maßstab, die sagen immer, ja, aber wissenschaftlich gesehen nachgewiesen ist der Preis ja mit eines der wichtigsten drei Kriterien, die der Kunde zu entscheiden hat, quasi, nachdem er auswählt. Aber wir haben festgestellt, das kommt ein bisschen auf die Kategorie drauf an, aber im Normalfall ist es neben dem Preis noch die Lebensdauer, also wenn ich jetzt was kaufe, was eine kurzfristige Lebensdauer hat sozusagen, ist der Preis anders gewichtet. Und das dritte ist der Nutzenfaktor. Was für einen Nutzen hat es sozusagen für mich, wenn es jetzt nur ein Monatsnutzen ist, also wenig Nutzen und kurzer Lebensdauer des Ganzen, dann muss der Preis möglichst niedrig sein. Das ist auch wieso wir alle bei diesen ganzen Temu-Shein-Geschichten und whatever feststellen, ja, aber der Preis ist so gering. Wir wissen, die Lebensdauer ist kurz, das ist uns allen im Normalfall bewusst und wir wissen auch, der Nutzen ist jetzt gar nicht so riesig, aber der Preis ist wiederum natürlich extrem niedrig, sodass das sich auslevelt. Was wir eben festgestellt haben, und das auch hoffentlich bald noch genauer belegen können. Wir arbeiten da mit unserem Doktor der Data Science stark daran, dazu auch was veröffentlichen zu können, was eben das Ganze sehr gut als Dokumentation, als Paper nachweist. Der Preis ist total relevant, aber nicht im ersten Schritt. Das heißt, Menschen wollen erstmal persönliche Beratung zu einem passenden Produkt. Da geht die persönliche Motivation, ist höher gewichtet als jetzt im ersten Schritt der Preis. Wir bleiben jetzt mal kurz beim Beispiel Wein, weil da haben wir die validesten Daten aktuell dazu. Bedeutet, ich weiß, ich suche jetzt zum Beispiel für eine Grillparty heute Abend den richtigen Wein. Jetzt kommen, sagen wir mal, 3 Produkte in Frage. Danach überlege ich mir natürlich, welcher könnte mir schmecken erstmal oder meinen Gästen. Also mein Anlass wurde quasi, Check, Haken dahinter, also die Motivation, wieso habe ich gekauft. Und dann die zweite Motivation ist, schmeckt mir der quasi. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als jemand, der zu viel für etwas ausgibt, was nicht schmeckt. Es gab kaum, und dann kann man bei sich selber auch feststellen, es gibt ja kaum die Situation, wenn wir etwas vorgesetzt bekommen, was uns extrem gut schmeckt, dass wir dann noch überzeugt davon sind, wow, war aber viel zu teuer. Also das vernebelt einen so ein bisschen, wenn es einem einfach extrem gut schmeckt und oder passt eben, wenn man diese persönliche Empfehlung bekommt, dann levelt man den Preis plötzlich gar nicht mehr als so relevant auf. Es gibt natürlich in unserem Quiz trotzdem Komponenten, die den Preis abfragen. Wir würden aber niemals vorschlagen, irgendwem da draußen mit Filterung und sonst was den Preis als offensichtliches Eurofeld oder sonstiges anzugeben, 1-Euro-Zeichen, 2-Euro-Zeichen, weil wenn wir den Anlass Haken dran haben, wenn wir die persönliche Empfehlung haben, lieber Marcel, du bist der Trendsetter und dieser Rotwein passt perfekt für deinen Grillabend, dann wird alle umhauen und alle begeistern, dann ist der dritte Punkt der Preis plötzlich bei dir, sodass du sagst, der kostet eigentlich 1 Euro mehr, als ich ausgeben wollte, aber klingt richtig gut. Probiere ich jetzt mal. Und wenn der dir dann auch noch schmeckt zu Hause, sagst du, mega. Und dann hat das Produkt gut funktioniert und das ist eben das, wo wir angreifen und sagen, macht euch nicht so viel Sorgen direkt am Anfang um den Preis. Das kann man am Ende logischerweise alles mit abhandeln. Aber erstmal holt die Leute beim richtigen Anlass ab und persönlich. Und danach kann sozusagen die Komponente Preis kommen, die dann etwas niedriger gewichtet ist, als es am Anfang noch war beim Eintreten.
Ja, ganz spannend. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse des Papers, weil ich hätte da noch eine andere These, die ich mal in den Ring werfen will. Warum das beim Weintrinken nicht so sonderlich ins Gewicht fällt, ist, weil natürlich Wein eher in der oberen Klasse konsumiert wird und in der Mittelschicht. Das heißt, wir haben hier einen quasi so einen kleinen Sample-Bias. Das lässt sich nicht für alle Produktkategorien ausrollen. Und wir sehen ja auch gerade altersbezogen, eine Preisaffinität ist gerade für die jüngeren Menschen, die weniger Geld haben oder auch für diejenigen, die generell weniger Geld haben, einfach der Formfaktor überhaupt, der Entscheidungsfaktor überhaupt. Ich glaube aber, wenn ich mir Gedanken mache über einen guten Wein und wissen will, was für ein Weintyp ich bin, alleine diese Frage schon filtert stark die Leute, die an dieser Umfrage teilnehmen. Was aber nicht schlecht ist, weil dann weiß man ja auch, okay, man hat ein Publikum und das bete ich immer wieder, man hat eine Zielgruppe, die eben nicht preissensibel ist. Preissensitivität im Publikum, beim Kunden, bei der Kundin ist kein guter Ausgangspunkt, weil dann muss man immer schachern, muss man immer den günstigsten Preis machen, muss man immer den Killerpreis haben. Und diese Angebote kann man nicht immer liefern. Nicht immer, ohne dass man sich dabei ins eigene Fleisch schneidet. Und damit man rauskommt aus dieser Preisspirale, sollte man eben genau dahin und sollte auch sagen, was könnte der Kunde oder welche Kunden könnte ich mir suchen? Weil man muss ja nicht jeden Kunden unbedingt zufriedenstellen, sondern eben nur diejenigen, die bei einem auch was kaufen wollen. Das ist ganz interessant. Also es ist jetzt kein negatives, sondern erstmal eine neutrale Beobachtung. Damit kann man auch, das ist auch eine Metainformation sozusagen über das Publikum selbst.
Ja, ich will dir gar nicht widersprechen, weil das ist total richtig, was du sagst. Ich würde gerne nur anfügen, bei dem Weinthema ist es so, wir haben ja Geschmackstypen, in dem Fall sind 8 Stück, in die gegliedert wurde. Wir haben da auch lange rumprobiert, was akkurat eben ist, viel A-B-Testing, Clickworker etc. gemacht und sind bei diesen 8 gelandet. Und das Spannende ist, dass bei den preissensitiveren Geschmacksprofilen, die wir auch bei uns mit dabei haben, dort ist zum Beispiel beispielsweise eine Medaille beim Wein total wichtig. Das heißt, wenn wir normalerweise den Durchschnittspreis bei einem Discounter haben von, nehmen wir mal 3,90 Euro und jetzt haben wir plötzlich einen 4,50 Euro Wein und die Person wollte aber nur 4 Euro ausgeben, wenn wir diesem Geschmacksprofil noch eine Medaille 90 Maroni-Punkte beispielsweise anzeigen, dann ist plötzlich auch wieder die persönliche Empfehlung plus 60 Cent über dem Budget durch diese Medaille, durch diesen Value quasi einfach extrem gegeben. Und wir kriegen da ganz tolle Upsells für die Händlerinnen und Händler hin in einem Centbetrag. Aber man darf nie vergessen, wer den Cent nicht wert, ist den Euro nicht wert. Man muss einfach in der Menge aufdenken. Das heißt, 60 Cent Upsell beim Discounter ist schon echt einiges an Geld. Und die andere Frage, die ich dir gerne mal zurückstellen würde, ist, im Wein sagst du jetzt, das ist hochpreisig und wahrscheinlich ein bisschen elitär. Ganz Unrecht hast du dabei ja nicht. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, bei einem Laufschuh beispielsweise, Sport geht ja durch alle Alters- und alle Sozialschichten durch, wenn ich dir da einen Leistungsvorteil verspreche, bei einem Laufschuh, der 20 Euro mehr kostet, durch Carbonplatte oder was auch immer, und ich sage dir, mit diesem Laufschuh 20 Euro mehr läufst du bei dem nächsten Marathon eine halbe Stunde schneller. Glaubst du dann, der jemand, der preissensitiv ist, aber sportbegeistert ist, dass der trotzdem abgeholt wird und sagt, ah, ich knack die ganze Zeit dieses Ziel nicht, aber der Schuh verspricht mir. Also glaubst du, ist das ein Punkt, wo man so jemanden dann abholt, dass, wenn man preissensitive Kunden hat?
Es gibt einen ganz, ganz interessanten Zusammenhang, und zwar so eine Umkehrung quasi, diese Variable. Wenn man besonders arm ist, achtet man sehr auf Status. Das heißt, es gibt beispielsweise in den Slums in verschiedenen Regionen der Welt tragen die Leute Goldschmuck. Sie haben kein fließendes Wasser, aber sie haben Goldschmuck. Und da müsste man ja sagen von außen, ja, das ist die komplett falsche Priorität, rational betrachtet. Aber in diesem sozialen Kontext bedeutet es zu zeigen, man hat Goldschmuck, dass man nach außen trägt, dass man was hat, dass man wer ist. Also das ist sozialer Status. Das heißt, es gibt durchaus bei allen Produkten, die sozialen Status demonstrieren. Also das heißt, die nicht im Privaten konsumiert werden, sondern die man wie Kleidung, also wie den Schmuck. Das sind Dinge, die einer anderen Logik auch folgen. Deswegen, der Balenciaga-Schuh wandert halt, die Fälschung des Balenciaga-Schuhs, die wandern auch häufig an die Füße von denjenigen, die sich nicht leisten sollten, rein aus wirtschaftlicher Perspektive. Oder auch die G-Klasse Mercedes wird auch von den Leuten gefahren, die ihn eigentlich sich nicht finanzieren können, aber es trotzdem machen, weil es quasi ein Statussymbol ist. Das heißt, der Wein ist ein ganz besonderes Lebensmittel. Viele Produkte sind so besonders und deswegen brauchen wir auch Spezialhändler und Fachhändler, die eben genau diese Thematik verstehen. Wer ist mein Kunde? Das heißt ja nicht, dass nicht Milliarden von Litern an Wein verkauft werden, auch an Menschen, die einen kleinen Geldbeutel haben. Das hat auch nichts mit Geschmack zu tun. Kannst ja auch einen kleinen Geldbeutel haben und einen sehr, sehr guten Wein trinken wollen. Aber dann gehst du halt zum Beispiel eher in den LEH oder zum Discounter. Aber wenn du sagst, okay, ich bin Weinfachhändler, ich will die absolut krasseste Beratung liefern und mich dadurch vom Markt differenzieren, dann ist es super, dass du weißt, naja, mein Publikum ist deutlich häufiger, irgendwie fünfmal häufiger aus der Oberschicht und guckt eben nicht auf den Taler. Natürlich gucken die auch als sechstes, siebtes oder drittes Kriterium, wie du es gesagt hast, aber nicht als Hauptkriterium. Ja. Das ist eine wichtige Information. Das Gleiche gilt, wenn du Fachberater bist im Sportbereich. Da kannst du auch sagen, naja, ich weiß ja eigentlich, wer bei mir einkauft, und die Leute, die bei mir einkaufen, sind Leistungssportler. Die haben den Preis an dritter Stelle. Wenn ich denen zwei Produkte hinstelle, die beide gleich gut passen, mir das gleiche Leistungsversprechen geben, nehmen die das günstigere. Aber in erster Linie spielt das keine Rolle, wenn es kein Vergleichsprodukt gibt.
Verstanden, spannender Punkt, vielen Dank.
Kein Problem, wir sind sowieso in einem sehr, sehr spannenden Feld, nämlich wir drehen uns sehr um die Verkaufspsychologie, und Verkaufen ist ein Teil eigentlich des Jobs der guten Verkäuferin und des guten Verkäufers. Braucht man so einen Produktberater auch auf der Fläche? Hilft das den Verkäuferinnen und Verkäufern in ihrer Praxis? Können die das selbst anwenden? Gibt es da einen Use Case, wie der stationäre Handel einen Produktberater, einen digitalen Produktberater nutzen kann?
Sehr guter Punkt. Grundsätzlich ist es schon so, dass wir mal folgendes Bild aufmachen können. Du gehst in einen Laden und siehst eine tolle Beraterin, einen tollen Berater, sieht kompetent aus, alles prima, und fragst die Person etwas. Die berät dich im Durchschnitt irgendwie zwischen 2 und 3 Minuten, und in diesen 2 bis 3 Minuten plus ihrer Mittagspause plus im Urlaub plus nach Feierabend ist die Person halt nicht da. Wie viele Personen glaubst du, schafft diese Beraterin, dieser Berater in dem Zeitraum, wo sie dich berät? Ich kann die Antwort vorwegnehmen: 0 Personen. weil nun mal du als Mensch dich nur auf eine Person konzentrieren kannst und nur auf eine Beratungssituation. Und dann will ich noch ein zweites Bild aufmachen. Du bist in einem Laden und man kennt das bestimmt vom Einkaufen. Ich selber kaufe zum Beispiel ungern Klamotten ein. So. Ich mache es ab und zu, aber wenn, dann möchte ich nicht verraten werden. Ich weiß, was ich will, ich habe es im Kopf, ich sehe es und sage direkt, wenn ich gefragt werde, kann man Ihnen helfen? So nach dem Motto, nee, danke, ich gucke gerne selber. Und manchmal weiß ich dann gar nicht, ob das richtig passt, in welchen Größen es das gibt und ich will Beratung. Ich möchte vielleicht aber gar nicht so viel Interaktion haben mit einer anderen Person. Und da geht es gar nicht darum, dass ich die Menschen nicht mag. Für mich geht es dann vielleicht um Zeitersparnis, um Effizienz oder welchen Grund auch immer. Und auch in diesem Moment ist quasi, so wie manche Shops das haben, dass ich selber schnell das Etikett scannen kann, mir die Größen anzeigen lassen kann. Oder solche vergleichbaren Beispiele helfen mir einfach persönlich extrem. Und wir sagen immer, wenn es sich ein Händler, eine Händlerin leisten kann, Laden, vollkommene, top ausgebildete Berater, Verkäufer zu haben, hervorragend, super. Alles richtig gemacht, tolle Leute ausgebildet, toller Arbeitsplatz vermutlich, mega. Aber zwei Dinge sind relevant. Erstens, ich will in den stationären Handel mehr Leute bekommen, als ich heute habe. Weil ich kenne jetzt wenig stationäre Händler, die sagen, wir haben so viel Zulauf jeden Tag, wir brauchen gar keine anderen Lösungen. Alles läuft mega. Deutsche Wirtschaft am Boomen gerade. Sondern wir wollen ja die, die nach dem Produkt googeln, wir wollen ja die, die bei der die auf der Seite bei uns sind und nach etwas suchen, die wollen wir auch zu uns reinbekommen. Und jetzt mache ich nochmal kurz das Beispiel auf des Laufschuhs, was ich gerade hatte. Wenn ich jetzt online sehe, ich habe hier quasi einen Laufschuhberater, der sagt mir, welcher Laufschuhtyp ich bin. Ich will Marathon laufen, hier ein Schuh, super. Und ich kann mir online direkt den Termin zur Laufberatung vor Ort buchen, also die Kombination aus digitaler, spielerischer Beratung. Ich bekomme als Händler sozusagen den Kunden, der guckt sich dann an, wann sind die Öffnungszeit. Ach, heute noch bis 18 Uhr, es ist 16:30 Uhr, nach Feierabend schaue ich noch schnell vorbei, zack, Termin gebucht, fertig. Dann habe ich plötzlich einen Kunden im Laden, wo ich weiß, hey, der will eigentlich das und das. Den habe ich relativ in Anführungszeichen schnell abgehandelt, toll beraten und er hat bei mir was gekauft. Also das ist der eine Teil, wo ich sage, es ist mehr als relevant, das zu verbinden. Und ich sag mal, mehr Omnichannel ist immer so ein Buzzword, also die Verbindung aus digitalem und stationärem Handel auch zu leben, sich solche kleinen Tools zu holen, die dann im stationären Handel helfen. Und auf der anderen Seite, wir haben das ja zum Teil eben auch bei stationären Händlern im Einsatz, wo es einfach wirklich so ist, entweder ich kann mir niemanden leisten, der berät, oder ich habe halt einen ganz, ganz tollen Berater, eine ganz, ganz tolle Fachberaterin, aber die hat halt auch mal frei. Die hat halt auch mal einen Kunden. Die kann halt nicht bei allen sein. Und für die ist es oftmals eine Unterstützung. Und ehrlicherweise im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel, haben wir es auch schon ganz oft mitbekommen, dass es heißt, die Azubis, die Neuen, die Leute, die eigentlich nicht in der Fachabteilung sind, die trauen sich ran, weil die mit dem Kunden an das Gerät gehen und das Quiz gemeinsam machen. Und mit jedem Mal machen, stellen sie fest, okay, der Trendsetter ist charakterisiert als der und der Typ. Und da kommen die und die Rebsorten raus. Und spielerisch lernen auch die plötzlich die Produkte und diese Weinwelt besser kennen. Das ist eben der Ansatz, wo wir sagen, soll das jemanden ersetzen? Nein. Kann das einen Menschen ersetzen? Nein. Kann es jemand unterstützen? Ja. Kann es Traffic, also kann es Menschen in den Laden holen? Ja. Und das ist eher der Ansatz. Man muss immer so ein bisschen beides gemeinsam denken und nicht nur das eine oder das eine. Ich glaube, das muss man ein bisschen eher gemeinsam betrachten.
Ich habe ja schon vorhin gesagt, meiner Vermutung nach handelt es sich um ein sogenanntes funktionelles Äquivalent. Wenn man einen Produktberater oder so ein Quiz nimmt und vergleicht das mit anderen Möglichkeiten, ein Produkt zu finden, dann ist es der Suche sehr nah. Die Suche ist irgendwie das prominenteste Tool, wenn man so möchte, das Online-Shops benutzen. Was sind eigentlich da die größten Schwerpunkte oder Schmerzpunkte und was ist das Angebot, was man mit so einem Quiz, mit so einem spielerischen Ansatz entgegenstellen kann?
Die Suche ist natürlich auch aufgrund der prominenten Darstellungsform und des gelernten Benutzens einfach das Mittel Nummer eins, um Dinge zu finden. Wir stellen ja gerade fest, dass Google sich in Zukunft wahrscheinlich auch schwer tun wird mit den Lösungen, die gerade auf der KI-Seite kommen. Ob man zukünftig noch googelt, ist die Frage. Ob man es noch eintippt, ist die Frage. Oder ob man anderweitig die Dinge findet, die man in Anführungsstrichen sucht. Bei der Produktsuche speziell und auch bei der Searchbar, so nennt sich das Ganze ja, diese Suchleiste, ist oftmals die Herausforderung, dass entweder die Suchmaschine, die im Hintergrund verwendet wird im Shop, beispielsweise dann Begrifflichkeiten oder Synonyme des gesuchten Produktes nicht versteht. Wenn man es nicht exakt richtig schreibt, findet man es nicht. Man wird, nehmen wir mal als Beispiel, ein ganz bekannter Marketplace. Man sucht ein Produkt und man kriegt erstmal 4 Produkte vorgeschlagen, wo irgendwer eine Werbung platziert hat. Und dann wundert man sich, aber das ist ja gar nicht das, was ich gesucht habe. Also es geht einfach nur, wer hat am meisten bezahlt, um in meinem Radius stattzufinden. Und das wollen wir eben nicht. Das heißt, wir gehen anders ran und sagen, wir grenzen erstmal alles aus. Es ist eine weiße Wiese. Wir nehmen dich an der Hand und sagen dir im Endeffekt, was zu dir passt und finden es mit dir. Nichtsdestotrotz ist die Suche der wichtigste Punkt wahrscheinlich auch in unserer Entwicklung gerade. Und das klingt ein bisschen paradox, aber wir arbeiten an einer Sache, die sich Supersearch nennt. Das bedeutet bei uns als Arbeitsthema, rein theoretisch zukünftig, es ist jetzt schon möglich bei uns, wir wollen es halt aber noch technisch in die Searchbar integriert bekommen, du suchen kannst nach dem Produkt, bleiben wir nochmal beim Weinbeispiel, schwerer Rotwein zum Grillen und du dann mitgeben kannst, ich möchte mehr Infos über das geben, was ich suche, bestimmtes Land oder whatever, oder ich möchte keine Infos geben und dann suchen wir eben sehr schnell nach dem passenden Produkt, passend zum Use Case und fragen dich dann noch, hey, möchtest du ganz kurz noch ein paar Fragen beantworten? Spielerisch dauert 15 Sekunden und dann können wir deinen Use Case besser verstehen, das, was du suchst, besser eingliedern und für dich das richtige Produkt finden. Und da gehen wir eben auch dahingehend über, dass wir wollen diese spielerische Komponente auch in die Suchleiste mitbringen. Es gibt ja schon ein paar Beispiele, die das in anderen Kategorien probieren und da auch nicht ganz unerfolgreich sind. Gustatorisch, also alles, was Geschmack betrifft, wollen wir da auf alle Fälle Gas geben, uns auch einen Namen mit diesem Tool zu machen. Und im Weinbereich sind wir da, glaube ich, schon ganz, ganz weit fortgeschritten.
Hervorragend. Ich denke, dass eine eurer größten Konkurrenten damit ausgehebelt wird, weil ich mir dachte, okay, was ist denn eigentlich eine andere Alternative? Ersetzt nicht die Searchbar, macht die Searchbar aber irgendwie sexy. Und zwei Firmen, die das jetzt schon machen, von denen ich weiß, also ein Händler ist Bauer, kann jeder ausprobieren. Das ist total abgedreht, weil man geht auf Bauer und dann kann man sagen, Gaming-Zimmer für meinen Sohn ausgestatten. Und dann werden diese LEDs angezeigt und die Gaming-Stühle und das, die Mauspads und was weiß ich nicht was, was man halt alles irgendwie braucht, um wie so ein moderner Streamer halt quasi seinen Hintergrund einzurichten. Das ist auf der einen Seite. Und beispielsweise als so eine Art super Suchmaschine für Produkte gibt es Mindcommerce. Mindcommerce ist jetzt schon von einer seriösen Firma, aber kein ich glaube, final entwickeltes Produkt. Das ist erstmal so ein MVP, das man auf den Markt geschmissen hat. Und jetzt schaut man mal, wie die Nutzungsraten sind. Aber ich finde diesen Ansatz, dass man sagt eigentlich, ich kenne das Produkt nicht, aber ich habe ein Bedürfnis und das kann ich eintragen. Ich will einen schöneren Balkon als mein Nachbar haben. Ich möchte Dinge sortieren. Ich möchte, meine Schublade soll aufgeräumt sein. Und dann kommen einfach passende Produkte. Und wenn ich halt nicht den Begriff habe, irgendwie Schubladenorganizer oder was weiß ich nicht, was auch der Fachbegriff dafür ist, dann stehe ich halt da wie der Ochs vom Berg und komme nicht weiter. Und deswegen denke ich, dass das quasi eine der größten Konkurrenzprodukte wäre. Aber wenn man das gleich mit integriert und sagt, okay, wir machen so eine Super Search draus, dann löst sie ja quasi auch dieses Problem letztlich für den Kunden, der jetzt keine Lust hat, einen Quiz zu machen, aber trotzdem sein Need kennt, das Produkt aber nicht. Baut ihr trotzdem einen Weg.
Das Thema ist, wir haben im Endeffekt natürlich nicht nur die Searchbar für uns gedacht, sondern wenn ich jetzt eingebe, als Beispiel Gamingzimmer für meinen Sohn einrichten, dann weiß ich, was der Kunde sucht, und zwar Möbel, Equipment für das Gamingzimmer des Sohns. Wenn ich aber ihn auf diese Reise mitnehme und ihn vielleicht noch ein paar Dinge frage, die nicht direkt mit dem Zimmer des Sohnes zu tun haben, sondern wie groß ist denn vielleicht das Haus generell oder leben mehrere Kinder darin oder wie auch immer. Also wenn ich mehr über diese Anfrage über ihn erfahre und er im Gegenzug eben eine gute Produktempfehlung bekomme, habe ich neue Datenpunkte, um im nächsten Zug zu sagen, wenn du schon hier bist und fürs Gamingzimmer was suchst, hast du schon mal gedacht, im Wohnzimmer neue Deko zu kaufen. Ja. So, seit wann hast du das letzte Mal renoviert? Es muss alles immer spielerisch verpackt sein, aber schaffe ich das auf einer guten Art und Weise, wie wir schon beim Weinthema es gezeigt haben, lerne ich die Menschen deutlich besser kennen und weiß eben, Wahnsinn, wenn ich mein Produktportfolio für Deko, Wohnzimmerdeko erweitern würde, hätte ich hier schon einen potenziellen Kundenstamm. Sobald die Produkte online gehen, kann ich die direkt ansprechen und sagen, lieber Marcel, wir hoffen, dein Sohn hat eine cooles Zimmer bekommen, ja, poste doch gerne das Foto davon auf unserem Insta-Channel und markiere uns. Und außerdem, wir haben ganz, ganz tolle Deko reinbekommen. Wäre doch vielleicht was für dich. Das sind eben die Dinge, wir wollen nicht wissen über die Searchbar, was der Kunde schon von sich aus proaktiv sucht. Wir wollen ihm dabei helfen, aber in diesem Moment ihm noch ein paar tolle Informationen in Anführungsstrichen entlocken, im Gegenzug zu einer tollen Beratung.
Ja. Also verständlich, deswegen habe ich am Anfang auch gefragt, was sind die Konzepte, die dahinter stehen. Und gerade diese datengetriebenen Geschäftsprozesse, das ist ja super spannend, weil jeden Artikel, den ich irgendwie in meinen Online-Shop reinhole, den ich lager, der kostet mich Geld. Und wenn er nicht oft genug verkauft wird, dann bringt er am Ende nicht genug, sodass ich ihn dann irgendwann auch abverkaufen muss, dass der Lagerplatz frei wird. Und spätestens dann lege ich ja als Händler oder Händlerin drauf. Und wenn ich meinen Kunden besser kenne und mich immer näher an den Kunden annähe, dass ich eben sage, okay, ich habe in der Kategorie einfach zu wenig oder die falschen Produkte oder es passt halt einfach nicht zu der ersten Suchanfrage. Also man sagt, okay, ich habe eine erste Instanz, Gamingzimmer, Sohn, aber dann habe ich nicht das passende Dekor dazu, bringt mir es auch nicht mehr. Das heißt, ihr macht auf jeden Fall damit einen ganz neuen Datenrealm auf, wo man Daten hat, die man sonst nicht hätte. Und das ist eigentlich das, man muss jetzt nicht euer Produkt holen. Das ist, ich bin hier als Handel digital unterwegs und sage einfach, dieses Out-of-the-Box-Denken, den Kunden zu erfassen, das ist ja das Spannende. Und mit Tailorwine hat man genau das einfach in der Praxis. Jetzt kommen wir auch genau in diese Praxis, weil ich habe ein paar Fragen. Wenn ich jetzt so ein Produkt finde, auf meiner Seite irgendwie platziere, wo platziere ich den denn am besten? In der Navigation oder auf der Homepage oder gibt es da eine Sidebar, ein Pop-up? Also wo im ganzen Webshop oder vielleicht auch nicht auf dem eigenen Webshop, vielleicht auch auf meinem Blog, also wo ist das Einfallstor mit eurer Erfahrung nach der Punkt, wo es am meisten genutzt wird?
Ganz verschiedene Arten der Intake sind da sehr weit vorne. Wir wollen zukünftig natürlich an die Searchbar mit an, aber aktuell, wie wir valide sagen können, die sehr gut funktionieren, ist einmal die Integration als Chatbot, als kleines Icon rechts unten, was aufpoppt und sagt, lieber Marcel, brauchst du irgendwie Kundenberatung oder Produktberatung, wir sind hier für dich und dann kannst du in die Experience reinstarten. Das ploppt auf, das hat einen kleinen Notification 1, wie wir das von WhatsApp und Co. kennen. Das triggert einen so ein bisschen, das zu öffnen. Das heißt, da sind die Zahlen einfach sehr, sehr gut. Und es ist auch schon erlernt bei vielen, dass da rechts unten, wenn was aufpoppt, quasi das ein Chatbot ist oder in dem Fall Produktberater. Das heißt, das funktioniert sehr gut. Und das Zweite ist erstaunlicherweise, alles, was an Bannerwerbung auf der Seite oder per E-Mail verschickt wird, wenn wir beim Beispiel bleiben, welcher Weintyp bist du, finde es jetzt heraus, dann hookt das schon, also dann holt das einen schon sehr ab und dann will man da auch unbedingt draufklicken. Und ob es jetzt als Newsletter ist, wo dann wirklich kommt, Marcel, schon herausgefunden, welcher Weintyp du bist, jetzt herausfinden, hier klicken, Quiz starten. Das ist einfach auch extrem gut. Und auf der anderen Seite als Banner beim Durchscrollen, wie so ein kleiner Blocker eben, wo man dran hängen bleibt und sich denkt, hey, was ist das denn? Welcher Weintyp ich bin? Ja, will ich herausfinden. 60 Sekunden habe ich, klar. Machen wir. Das sind so die beiden Integrationen, wo wir sagen, alles, was Banner ist, mit einem richtigen Mehrwert dann aber dahinter und alles, was Chatbot auf der Seite ist, funktioniert sehr gut und vielleicht können wir in einem Jahr widersprechen und ich sage dir, die Searchbar ist gigantisch, weil die Leute da eh schon draufklicken, aus Gewohnheit und dann haben wir vielleicht nochmal neue Zahlen, Daten, Fakten.
Ja. Jetzt gibt es aber auch schon einige Online-Shops, die haben halt jetzt schon auch so was Ähnliches. Die haben einen Größenfinder, die haben irgendwie einen Style-Berater. Jetzt hat man noch ein Tool mehr. Auch da die Frage, ich kann mir vorstellen als Kunde, dass es besser ist, wenn es irgendwie so, ich nenne das jetzt mal übertriebenerweise, Single Source of Truth gibt, also einen einzigen Berater, der mir alles sagen kann, bevor ich mich dann irgendwie vom Größenfinder in den Style-Berater und dann zum Produktfinder begebe. Wie sieht das aus? Ist das in der Praxis auch so, wie ich mir das vorstelle, dass es ein Problem ist, wenn man zu viele Gamifizierung-Tools auf der Seite hat?
Bei allen Dingen im Leben gilt die Paradox of Choice, also desto mehr ich Auswahlmöglichkeiten habe, desto verwirrter werde ich irgendwann und irgendwann glaube ich gar keine Mehrquelle mehr. Aber in dem Fall oder in den Fällen, die wir bisher bearbeitet haben, ist es meistens so, dass wir diese vorhandenen Produktberater, diese vorhandenen Blogbeiträge, FAQs und was es so gibt, für unser Modell als Trainingsdaten nutzen. Das heißt, das sind alles tolle Daten, auf die wir unseren Bot, unser Produktberater trainieren können und dann musst du quasi noch fragen, ich hatte bei diesem Modell Schuhgröße 43, welches soll ich bei diesem Modell nehmen? und dann kriegst du direkt wieder, wie eine Produktberatung auch normalerweise wäre, die richtige Antwort, ohne dich durch 20 Menüpunkte klicken zu müssen. Wenn jemand aber, und das erleben wir auch ab und zu, schon viel Geld ausgegeben hat für eine andere Lösung und sagt, zum Verwenden ist eigentlich funktioniert nicht so richtig gut, aber es zum Wegschmeißen ist auch zu schade sozusagen, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass wir so eine Art wie so ein Videospielmenü aufploppen lassen und dann heißt es, wähle jetzt aus, was möchtest du machen? Möchtest du quasi klassischer Produktberater, Product Finder oder möchtest du spielerischer Produktberater? Und dann liefern wir meistens den Kunden auch den A/B-Test und sagen, du in den letzten 3 Monaten haben 96% auf den spielerischen gedrückt. Ich glaube, es wäre langsam Zeit, das zu minimieren oder zusammenzuführen. Aber das testen wir auch immer gerne mit, für die Kunden anzugucken. Bisher hatten wir es noch nicht irgendwie die Kundschaft. Das ist ja oft der Gedanke, ui, das Gewohnte, jetzt was Neues. Das hat aber ja, die haben das ja auch irgendwie genutzt. Dann testen wir es gerne. Wir sind da ja ganz offen und nicht voreingenommen und sagen, wir haben die einzige Wahrheit hier erfunden, sondern wir sagen, lass uns das gerne gegeneinander A/B testen, also vergleichen und dann der bessere gewinnt sozusagen.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was man immer wieder bei IT-Systemen hat oder bei Investitionen im Generellen. Wenn man schon einen gewissen Weg gegangen ist, dann scheut man vielleicht, dass man eine ganz andere Richtung einschlägt. Und das ist teilweise plausibel, aber es ist eine Wette. Und deswegen auch einfach mal da sagen, okay, diese Tools, in der Regel ist es ja so, dass man heute ganz, ganz viel SaaS kriegt, kann man relativ vieles mittlerweile, gibt es auch schon als Baukasten vorgefertigt. Und das heißt, auch da wäre mein Rat, eher was Neues ausprobieren, wenn man merkt, dass das Alte nicht ganz die Erwartung erfüllt. Wenn das Alte die Erwartung erfüllt, nicht anfassen, immer weiterentwickeln, da muss man keinen neuen Weg machen. Aber in dem Moment, wo man merkt, na, wir haben dieses coole Tool gebaut, aber wir haben eine Nutzungsrate irgendwie von 100 Leuten, die etwas kaufen, benutzen es irgendwie nur 3, dann ist das einfach nicht das richtige Tool. Dann ist es vielleicht nicht an der richtigen Stelle. Da muss man einfach gucken, dass man es entweder zum Laufen bringt oder ist es halt vielleicht einfach zu kategorisieren als Legacy-Software, muss mal ausgemustert werden. Oder müssen wir mal renovieren. Kann ja auch der Fall sein. Jetzt sagen wir sind an dem Punkt und möchten sagen, naja, okay, ich habe den Podcast bis hier gehört, ich bin überzeugt. Welche Produktdaten müsste ich eigentlich mitbringen, so eine intuitive Suche über einen Produktberater zu ermöglichen? Oder welche Daten überhaupt?
Ganz generell gesagt, wie du schon richtig sagst, im Normalfall die Produkttabelle nennen wir das Ganze jetzt mal. Das heißt, dort, wo entweder produzentenspezifisch die Informationen stehen, wie eine Größe, wie Inhaltsstoffe, ein Geschmackstyp, ein Preis, was auch immer quasi das Produkt einzigartig macht. Das sind die Daten, die wir im Normalfall auch bekommen. Und dann gibt es noch zum Teil sehr spezifische Daten, wenn wir nochmal beim Wein bleiben, dass irgendwelche sensorische Einzelkennzahlen sind. Da kann man entweder relativ gut auf Online-Datenbanken zugreifen oder im Weinbereich, wie wir haben wir aber eine extrem große Datenbank. Das heißt, die Produkttabelle, die es schon normalerweise gibt oder die Produktbeschreibung, die oftmals auch mitkommt von Produzenten oder die von einem Team erstellt wird, die können wir schon als Quelle nehmen, um das Produkt zu klassifizieren. Das kriegen wir sehr gut hin. Also es muss gar nicht so strukturiert sein, wie man meinen würde. Und dann kommt es aber auch ein bisschen darauf an, die Kaufentscheidung des Kunden oder das Kennenlernen der Person, die im Shop ist, passiert ja nicht nur jetzt allein auf das Produkt. Weil wenn ich jetzt beispielsweise einen Rasenmäher-Finder haben möchte oder welcher Rasenmäher kaufe ich als Beispiel, dann will ich ja die Person eigentlich gar nicht fragen, welchen Rasenmäher suchst du? Das weiß ich ja schon, weil es bei mir ist und ich Rasenmäher verkaufe, sondern ich will ja Dinge kennenlernen, die sie mir normalerweise nicht mitgeben würde. Das heißt, nur ein Teil der Fragen hat tatsächlich mit dem Produkt zu tun. Die anderen sind generell verkaufspsychologisch und dann gibt es noch ein paar, die aufs Produkt eingehen. Weil nehmen wir mal an, du kriegst eine Empfehlung, die dich nur zu 80% abholt, dann ist es viel besser, wenn das System einfach durch schnelles Feedback wie Daumen, Sterne, Rating, was auch immer, lernt, dir was anderes schnell vorzuschlagen, dann ist niemand böse, als wenn du dich verhedderst in Gedanken, ich brauche aber die perfekten Produktdaten, es muss alles komplett super sein, weil dann kommt man nicht ins Doing und ohne Doing wissen wir gar nicht, ob es funktioniert hätte. Deswegen sagen wir, meistens reicht ehrlicherweise das, was man von den Herstellern bekommt oder wenn man selber Produzent ist, hat man so einen produktspezifischen paar Key-Kriterien. Das sind meistens in der Kaufentscheidung 2 bis 5 Stück, die das Produkt ausmachen, unique machen, einzigartig sind und der Rest ist immer gleich. Also wir als Menschen wir sind ja nicht drei verschiedene Personen in uns, sondern wir sind ja die Person, die wir im Job sind, die wir in der Partnerschaft sind, die wir im Supermarkt sind. Das macht uns ja alles irgendwie zu dem, der wir sind. Und wenn wir wissen, wer uns gegenüber ist, wer die Person ist, dann können wir auch eine Empfehlung geben.
Ja, spannend. Das ist ein sehr, sehr nahbarer Ansatz. Und sehr persönlich, was natürlich im E-Commerce häufig überhaupt nicht möglich ist. Da fühlt man sich ja meistens erschlagen. Das von Paradox der Entscheidung genannt. Ich kenne es als Ermüdungsentscheidung oder Decision Fatigue. Man kann sich einfach nicht entscheiden. Und das sorgt tatsächlich dazu, dass die Leute nicht kaufen. Also wenn man zu viele Produkte hat, ist es schlecht. Wenn man zu wenig Produkte hat, ist es schlecht. Man muss genau diesen Sweet Spot erwischen, den halt die Zielgruppe mag. Und bei den Zielgruppen ist es halt unterschiedlich. Manche Leute oder manche Zielgruppen mögen es halt einfach, sich auch durchzulawinen durch 300 verschiedene Artikel. Das sind aber die wenigsten. Wenn es aber die richtigen Kunden sind, die nicht preissensibel sind, auch wieder gut. Das ist jetzt alles sehr überzeugend. Und dann sagt man, ich möchte das ganze Ding selbst entwickeln und dann fängt man an, was zu machen und hat schustert sich dann Produktfinder selbst zusammen. Sagen wir mal, man kriegt das auch einigermaßen ordentlich hin, aber im Endeffekt ist das eigentlich nicht kein Superprodukt, ja, kein Superproduktfinder. Also würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, ihr habt ja auch irgendwann mal angefangen, lieber einen schlechten Produktfinder als gar keinen?
Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns, der mal bei einschlägigen großen Firmen auf der Seite war und einen sogenannten Chatbot verwendet hat, die heute auch jetzt einen Chatbot brauchen. Und dann verwendet man diesen Chatbot und man kriegt immer nur, diese Anfrage konnte ich leider nicht beantworten. Diese Anfrage konnte ich leider nicht verstehen. Zu diesem Thema kann ich Ihnen leider, dies ist ja viel nerviger, als einfach festzustellen, ich muss einfach dann quasi mich selber durchwurschteln. Weil in dem Fall ist es schon so, nur richtig ist richtig und nicht Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht, weil sagen wir mal, wir gehen hypothetisch in dem Fall aus, jemand ist technikaffin, hat auch genug Zeit als Inhaber, Abteilungsleiter oder whatever sowas zu bauen und dann muss das Ganze ja betreut weiterentwickelt werden, ausgewertet werden. Das sind alles Punkte, die sehr zeitintensiv sind und jetzt nehmen wir mal an, auch das würde jemand komplett schaffen. Dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, bin ich eigentlich eine Softwarefirma oder bin ich Händler? Und wenn ich Händler bin, dann bin ich eigentlich zum Handeln da von Waren, die ich einkaufe und verkaufe und hole mir die bestmöglichen Tools an meine Hand. Wenn ich eine Softwarefirma bin wie wir, dann bauen wir Software. Das ist die gleiche Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen haben, die ich wirklich schon 200 Mal beantwortet habe. Nein, wir verkaufen keinen Wein. Wir sind kein Weinhändler. Wir haben Software gebaut. Wir kennen uns gut mit Wein aus. Wir wollen keinen eigenen Marketplace betreiben, wie andere Kolleginnen und Kollegen in der Branche, die meist runtergeladenste Wein-App der Welt haben, weil auch diese Firmen unterm Strich ehrlicherweise einfach nicht profitabel sind, weil du da so viel Geld reinstecken musst, dass du verbrennst. Und mein Ansatz war immer, wir haben kein externes Kapital, wir sind nicht irgendwie krass gefundet, wollten wir auch nie, sondern jeden Euro, den wir verdienen, können wir wieder ins Produkt stecken, also jeden Gewinn, den wir erwirtschaften, den reinvestieren wir sozusagen in die Weiterentwicklung des Produktes. Das dauert einen Moment länger, aber unsere Kernkompetenz ist eben Software. Wenn ich ein Händler bin, bin ich Händler geworden aus einem gewissen Grund. Und ich würde sagen, gar nicht nur auf uns bezogen, sondern sucht euch eine authentische und gute Agentur oder einen Product Finder, wie auch immer, und probiert es mit denen aus. Im Normalfall bei uns ist es so, das Produkt, wenn es fertig ist, funktioniert nach Cost per Usage. Das heißt, lasst euch nicht irgendwelche langen Verträge aufschwatzen mit irgendwie horrenden Kosten, sondern bei uns, wenn es viel genutzt wird, bezahlt man dafür Centbeträge pro Kunde. Die Einrichtung kostet einmal, klar, aber der Rest ist dann, wenn es viel genutzt wird, kostet es mehr. Wenn es kaum genutzt wird, kostet es halt nicht wirklich was. Also man muss halt immer da ein bisschen abwägen und sich lieber 2 Wochen länger auf der Suchenseite investieren, wer passt eigentlich zu mir, als dann Hauchruck selber zu machen. Weil ich selber bin wirklich genervt zum Teil von sogenannten Chatbots, wo ich wirklich einfach nur irgendwie schnell eine Info brauche, eine Rechnung nochmal geschickt bekommen möchte oder also einfache Dinge. Und dann heißt es, kann ich leider nicht beantworten, geht leider nicht, ja, die Funktion gibt es nicht, ich habe dich nicht genau verstanden. Nee, also meine ganz klare Meinung, einen schlechten als gar keinen, nein, lieber gar keinen Produktberater als einen schlechten Produktberater.
Ja. Das denke ich nämlich auch, weil Chatbots sind ja, also LLMs sind ja das neue Schwarz, habe ich letztens gehört, das fand ich relativ genial. Es trifft es halt auch gut, man macht halt quasi in jedes Produkt wird das reingemacht und letztens habe ich gesehen, eine Maus, in der ein Knopf integriert ist, ChatGPT zu öffnen.
ist das jetzt, also brauche ich das, löst das irgendein kundenseitiges Problem, löst es auch vielleicht auch, und das muss man auch immer mit betrachten, bei aller Customer Centricity muss man doch mal seine eigene Firma in den Blick nehmen. Löst das das Problem meiner Firma? Löst das ein internes Problem? Und ich glaube, da sind wir weit von entfernt, wenn man sagen, okay, wir machen das aus irgendwie Selbstzweck. Wir machen das, weil wir, nee, man will ja was damit erreichen. Und dann ist genau diese Frage, lohnt sich das? Wenn man jetzt so eine riesige IT-Abteilung hat, kann man natürlich sagen, gut, lass uns auf Hugging Face gehen und wir trainieren unser eigenes Llama dreimal so weit, bis es dann irgendwie was kann. Aber wir befinden uns ja hier in einem Podcast, der sich ja weitestgehend an den Mittelstand richtet. Und da sind halt diese Kapazitäten auch gar nicht so vorhanden. Selbst wenn man das wollte, könnte man das ja gar nicht machen. Und deswegen ist es ganz gut, einfach zu sagen, okay.
Ja, unbedingt. Da muss ich einhaken, weil ich fände es cool, wenn der Mittelstand, ein Mittelständler sagt, beispielsweise Generationsübergabe, die nächste Generation geht an den Start. Mega cooles Thema. Ganz, ganz toll. Jeder, der eine tolle Nachfolge geregelt hat, Chapeau, dahingehend liebe ich solche Themen. Und dann wird die Person setzt sich damit auseinander. Dann kommt, selbst wenn du es hinbekommst, der kleine Rattenschwanz in Deutschland oder die zwei, Data, Security und generell auch alles, was das Thema Datenschutz eben betrifft. Also Data Security auf der Seite zu sagen, wie sichere ich gegen Abschöpfen der Daten, wie sichere ich generell die Infrastruktur, welche Cloud brauche ich und so weiter. Also das ist dann ein Riesenthema und auf der anderen Seite Datenschutz. Und bei diesen ganzen Modellen, die wirklich schwierig zu kontrollieren sind zum Teil, die man so bekommt, die man sich irgendwie selber zusammenbauen kann, ist halt immer die Frage, wann kommt die Schlagzeile, dass die Daten alle in die USA und sonst wohin geflossen sind. Nicht ob es kommt, sondern wann. Ja. Nicht heute, nicht morgen, aber in 5 Jahren wird es halt irgendwann mal eine kleine Randnotiz sein. Ach übrigens, die ganzen Daten, die ihr da alle eingetippt habt in diese Modelle, die angeblich nirgendwo angeschlossen waren, angeblich nichts gecached haben, die sind halt doch weggeflossen. Und diese Themen sind halt uns total wichtig, für den Standort eben auch zu sagen, konzentriert euch lieber auf das, weil Datenschutz und alles, was dazugehört, ist so viel umfassend, das ist heavy.
Ja, okay. Sagen wir, ich lade mir ein Large Language Model, keine Ahnung, mit 7b von Hugging Face runter und habe das lokal bei mir gehostet. Da fließen trotzdem Daten ab, wenn ich das trainiert habe. Oder ist das schon vorgekommen?
Weißt du es? Ich weiß es nicht, aber ich traue nur dem, was ich kontrollieren kann.
Nee, es hat sich gerade so angehört.
Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es in den nächsten paar Jahren mal irgendwie einen Leak von irgendwas geben wird, wo es dann heißt, ach, die Daten, die eigentlich gar nicht wegfließen hätten können, da ist uns aufgefallen, wir haben aufgrund XYZ das doch irgendwie gespeichert. Und in dem Moment, wo du nicht Llama 3 dann hattest, sondern auf Llama 5 geupdatet hast, haben wir einmal irgendwie das synchronisiert und die Daten waren weg. Also es wird dir kein 100%ig. Kein einziger dieser produzierenden Softwarefirmen, die diese Systeme herstellen, heute Brief und Siegel irgendwas unterschreiben, dass das nicht passiert. Das ist immer so formuliert, dass man im Endeffekt sagt, ja, weißt du es sicher? Bist du dir ganz, ganz sicher, dass die, das ist ja bei allen Dingen so, ob dir jetzt der Hersteller sagt, dass sein Alexa nicht angezapft wird und nee, die Daten, das ist bei dir zu Hause angesteckt, da machen wir gar nichts. Ich glaub nicht dran, ich benutze es auch im Endeffekt, aber ich glaube nicht dran, aber wenn es um eine Firma geht, möchte ich nicht auf Glauben setzen, sondern auf Wissen. Und Wissen weiß ich, wenn ich selber mache, ich das in Deutschland hoste mit einem Partner wie bei uns, der Telekom, ich eine externe Datenschutzbehörde habe, die uns vertritt und uns kontrolliert, ich dauerhaft Tests darüber mache, wie sicher unsere Systeme sind, dann kann ich heute guten Gewissens sagen, das ist sicher, aber nicht, wenn ich Drittsysteme verwende und mich hinstelle, als hätte ich das Rad neu erfunden oder ich mich darauf verlasse, dass sogenannte APIs, Systeme, die ich anzapfen kann, dass die nicht irgendwas weitergeht. Würde ich einfach keine Wette draufsetzen. Wäre mir zu unsicher.
Liebe Händlerkollegen, also die Message ist ganz klar. Wer es selber macht, der muss auch eine richtig starke Personalabteilung haben und eine richtig starke Rechtsabteilung, weil das scheint ganz einfach zu sein. Und das ist natürlich, man kann vielleicht, wenn man so einen internen Classifier baut, einfach Produktdaten irgendwie klassifizieren möchte, also da kann man ein bisschen spielen. Aber genau, wenn es um den Kundenkontakt geht und Kundendaten weitergegeben werden und so weiter, das ist natürlich alles dann hochsensibel. Und da greift dann auch der Data Act und verschiedene andere Dinge in Europa. Ganz, ganz vorsichtig nur mit Fingerspitzengefühl machen oder zu einem Dienstleister gehen des Vertrauens, der halt dann auch quasi die notwendigen Datenschutzerklärungen und so Dinge vorliegen hat. Dann habe ich aber noch eine andere, vielleicht kritische Frage an die Branche. Also du bist ja Dienstleister und bietest ein super tolles Produkt an, aber auch du hast Daten von Händlerinnen und Händlern bekommen. Wem gehören denn jetzt diese Daten? Dem Händler? euch, das ist jetzt gar kein auf dich zentriertes Problem, sondern ist ja ein universelles Problem, was man hat mit Cloud-Diensten. Und da würde ich einfach nur gerne Klarheit schaffen, weil das ist ein Trade-off. Auch da sollten wir einfach Klarheit reinbringen, meines Erachtens nach, weil es muss ja auch da ein faires Modell geben. Wie sieht es denn aus, wem gehören diese Daten, wenn ein Modell trainiert wurde, und wem gehört dieses Modell?
Es gibt sogenannte Ertragsverarbeitungsverträge. Das sind AVVs. Die erstellt eine gute Datenschutzkanzlei, ein externer Datenschutzbeauftragter oder die internen. Und in diesen Auftragsverarbeitungsverträgen ist ganz klar geregelt, wem in welchem Use Case welche Daten gehören. Bedeutet, nehmen wir mal einen Discounter, der sagt für sich, ich möchte das Modell anhand der Daten trainieren, aber nur mein Modell, und ich möchte, dass das bei mir liegt. Dann ist relativ klar, wir dürfen die Daten nicht verwenden, wir dürfen die nicht monetarisieren, wir dürfen die zu Trainingszwecken, das steht in diesen Auftragsverarbeitungsverträgen ganz klar geregelt drin, wir dürfen die zu Trainingszwecken verwenden, dürfen die wieder zurückspielen, dass das System besser wird. Jetzt gehen wir davon aus, es ist ein kleinerer Händler, ein Mittelständler einfach, muss auch gar nicht klein sein, also einfach ein Mittelständler, und der sagt, ich hätte gern so ein System, ich habe aber gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Dann fragen wir den Händler, die Händlerin, den Mittelständler, möchtest du die Daten denn im Nachhinein monetarisieren? Interessiert dich das? Oder bist du vielleicht auch bereit und sagst, anonymisiert könnt ihr die Daten monetarisieren, weil es für die Branche relevant ist oder aus welchen Gründen auch immer? Dann gehen wir immer in den Gesprächen rein und besprechen solche Themen. Wir haben sowohl Kunden, die sagen, auf gar keinen Fall irgendwas weggeben, das gehört alles uns. Das muss dann natürlich auch genauso geregelt sein. Und wir haben genauso gut auch Kunden, die sagen, du, ehrlicherweise, wenn das anonymisiert ist, ich brauche das eh nur für meinen Use Case. Was danach damit passiert, ist mir ehrlicherweise egal. Geht auch. Gibt es beides, immer unterschiedliche Use Cases.
Ich fasse mal zusammen. Das Internet oder besser gesagt der E-Commerce hat ein wahnsinniges Problem, die Leute abzuholen, die nicht wissen, was sie eigentlich für ein Produkt kaufen oder was sie kaufen sollen. Man hat Decision Fatigue, man hat andere Dinge, die einfach eine Searchbar nur bedingt lösen kann. Wir haben einen tollen Weg gefunden, über einen Produktfinder, über einen Produktberater näher ranzukommen, und diese modernen Produktberater können viel mehr als nur eine ganz, ganz einfache Heuristik anzuwenden, sondern sie können tatsächlich für den einzelnen Kunden sehr sinnvolle Vorschläge machen, was er denn kaufen können wollte. So, das ist sehr hypothetisch ausgedrückt, aber letztlich macht das auch Spaß, und man kann damit sehr, sehr viel mehr machen als nur Produkte verkaufen, sondern man gewinnt gute Daten über die intrinsischen Motivatoren der Kundinnen und Kunden. Wir haben jetzt auch gelernt, dass es gar nicht leicht ist, das selbst zu machen. Das ist sehr kompliziert, kostenaufwendig, man braucht eine Rechtsabteilung und sonstige Dinge. Aber es ist auf jeden Fall auf der Feature-Seite in so einem Webshop was ganz Einzigartiges noch. Und meine Empfehlung ist, sich mit dem Thema dringend auseinanderzusetzen, wegzugehen von der Searchbar, zu sagen, okay, wenn ich schon einen Webshop habe, wie kann ich mich auf dem Markt differenzieren, wenn nicht über Preis, wenn nicht über Sortiment, dann wenigstens über Erlebnis im Online-Shop, und das ist ein guter Weg. Die Technologie ist da. Philipp Mann, ich danke dir definitiv für diesen Einblick hinter die Kulissen, wie das funktioniert, wie so ein Produktfinder, warum so ein Produktfinder was ganz Besonderes ist, und wünsche dir noch viel wirtschaftlichen Erfolg.
Vielen lieben Dank für diesen tollen Podcast und auch deine Einblicke, und bin gespannt, was die Zeit so bringt.
Handel.digital ist ein Projekt des Handelsverbandes Hessen und wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum sowie Technologieland Hessen.
Handel digital.